Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit. Ein Bäckermeister kommt zu mir ins Gespräch. Das ist jetzt nicht so ganz verblüffend. Mike Bäcker ist aber der erste interkulturelle Backstubentrainer. So bezeichnet er sich, ein Fachkräftebäcker. Und er hat sich spezialisiert auf interkulturelle Trainings, aber auch Onboardings und, wie er so sagt, gelebte Vielfalt. Hat sich für mich so auf den ersten Blick auf jeden Fall nach einer guten Positionierung angehört und ich habe gedacht, dann schauen wir mal, was kommt. Aber hör dir dieses Gespräch an und dann wirst du auch verstehen, wo der Unterschied liegt, ne? In gelebter Interkulturalität und nicht nur in, ja, schönen Worten etc. Also ich fand es wieder mal ein richtig, richtig geiles Gespräch. Du kannst dich darauf freuen und ja, wir schießen rein in diese Folge. Schnall dich an, weil Mike Bäcker hat auf jeden Fall einiges mitgebracht.
Ich habe heute meine erste Sitzung. Das ist richtig cool. Der hat mich zufälligerweise auch über LinkedIn. Das ist halt immer cool, was so Beiträge dann auch bringen aus der Branche eben. Der auch gelernter Bäcker, der eben Ausbilderschein jetzt gemacht hat, weil ihm auch das Thema Ausbildung so am Herzen liegt. Der will halt auch Veränderungen bewegen. Und der sagt halt auch, ey Mike, ich finde das total klasse, dass die Beiträge, wie du die schreibst und diese Themen, die du aufgreifst, weil es halt auch nicht nur ins Interkulturelle geht, sondern halt wirklich auch in das Thema Diskriminierung, Ausgrenzung etc. Und das haben wir halt zwischen den Generationen, wir merken es gerade in dieser Debatte ja sowieso, ja, dass wir halt einfach viel vorverurteilen, noch bevor wir überhaupt den Menschen einstellen, noch bevor wir überhaupt den Menschen kennenlernen und das da entstehen halt schon zu Beginn ganz viele Missverständnisse und daher ist halt das Wohlbefinden der Azubis zum Teil auch komplett schon, ja, gefährdet und da habe ich gesagt, ja, das ist klasse, dann lass uns mal drüber sprechen. Das war dann ein ganz normaler Austausch und er hat dann auch gesagt, hey, machst du auch sowas online, 1:1, so wie so einen kleinen 1:1 Online-Kurs oder so ein Training, kann man das nicht mal machen? Ich dachte so, ja, können wir gerne mal ausprobieren. und ja, das startet heute und das ist richtig cool und da freut es mich auch drauf. Das sind wirklich 12 Sitzungen, die ich da zusammengestellt habe, also es sind wirklich 12, 13 Stunden. Aha. Das kriegst du natürlich, die ganzen Themen, das so zu komprimieren, dass du halt, ich will halt wirklich in die Praxis rein. Ich habe das auch so aufgeteilt. Hälfte macht man nur Theorie und dann die andere Hälfte geht es nur darum, wie setzen wir das wirklich in deiner Praxis um? Weil das ist das Wichtigste. Es bringt nichts, die ganze Theorie immer zu lernen, ja, so aller Frontalunterricht, so wie man es halt gewohnt ist. Und dann weißt du halt gar nicht, wie soll ich damit umgehen eigentlich? Ja, das war mal so. Aber was meint er jetzt eigentlich damit? Genau, jetzt habe ich ja so eine Situation. Ah, was soll ich jetzt machen? Und das gehört natürlich dazu. Und das ist ja das Geile an so Trainings. Ne? Und das liebe ich. Deswegen habe ich ja auch diesen Trainerschein damals gemacht, weil ich halt gesagt habe, komm, das bringt uns so viel im Handwerk auch. Ich meine, jedes Unternehmen ist mittlerweile oder so ziemlich jedes Unternehmen macht diese Erfahrung. Mit fremden Kulturen, mit unterschiedlichen Erwartungen, mit unterschiedlichen Meinungen und du bist ständig nur im sich fragen, warum passiert das jetzt so und am Ende ist es halt wirklich ein Stillstand, den wir haben im Handwerk und das will ich nicht. Ich will ja, dass wir vorankommen, ich will ja, dass wir Zukunft denken und gerade auch beim Thema Azubis. Beim Thema Ausbildung, wenn es darum geht, wenn alle halt so, ich sag immer so, jammern, so eine Jammergesellschaft hat sich da so die letzten Jahre ein bisschen entwickelt. Ja, die haben ja eh keinen Bock auf Arbeiten, ne? Und ich sag, ich bin ja regelmäßig auf Messen. Ja, ich weiß nicht, ob du es auch schon gesehen hast, den Beitrag, den ich damals eben auch geteilt habe, wenn ich dann mit der Bäckerei da am Messestand stehe und sag, ja, dann mache ich halt so eine Umfrage für die Schülerin, damit sie halt ihr Hirnle bekommen. Ich sage, okay, die kommen ja eh, um die Goodies abzustauben, kannst du ja auch sagen, aber lass uns doch einfach mal mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ja, dann findest du halt ganz schnell mal heraus, was die Meinungen und Erwartungen halt eben sind. Ne? Und das ist dann halt oftmals, sind es so ganz banale Sachen, wie einfach mal, hey, jetzt sind wir aus der Schule raus, behandelt mich bitte mit Augenhöhe. Also jetzt will ich auch, ich soll mich jetzt hier mich um meinen Beruf kümmern, ich soll mich orientieren und dann werde ich trotzdem noch wie so ein kleines Kind behandelt, ja. Und das ist es ganz schwierig, dass man dann sagt, hey, das Unternehmen auch mal darauf vorzubereiten und zu sagen, hey, wir haben jetzt mal eine Unternehmenskultur, die das stärken möchte, die sagen, wir nehmen die Leute mit, Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen eben, dass man sagt, okay, wer ist eigentlich am Ende dafür verantwortlich, dass es funktioniert? Und das ist halt am Ende immer der Visionär, der halt ganz oben steht, ne? Der halt das Team zeigt, da will ich hin. Ja? Und das ist halt dann wieder diese Floskel, so dieses, ne, dieses typische, du musst mit der Vision vorangehen, du musst deinem Team das Warum erklären. Aber da ist ja doch immer irgendwo ein bisschen was dran, ne? Das ist ja, kommt ja nicht von irgendwo her. Und man versucht das ja dann irgendwie klar und deutlich immer so ein bisschen zu repräsentieren. Dass ich sage, genau das will ich halt in meinen Trainings halt auch machen, dass ich sage, hey, du musst den Leuten, wenn du da mit dem Team sitzt, auch wirklich klar vermitteln, hey, hier geht's ja um was, hier geht's ja auch um eure Zukunft, hier geht's ja auch um eure Absicherung. Ja, das ist ja auch, wenn nichts verkauft wird, wenn die Leute immer mehr gehen. Klar, die jetzt in Rente gehen, machen sich vielleicht ja nicht so die großen Gedanken, ja. Die sagen, ja, ich habe nur noch 2 Jahre, ja, guckt, wo er bleibt, ja.
Ist mir egal.
Das hat ja auch alles irgendwo einen Sinn, warum man sich jetzt diese Mühe machen muss. Warum muss man sich denn überhaupt die Mühe machen? Ja, weil es halt in den letzten Jahren hat man es halt ein bisschen schleifen lassen. Man hat sich halt keine Mühe geben müssen zum Teil. Es hat ja immer so ganz gut funktioniert. Das waren geburtenstarke Jahrgänge, die wir über Jahre im Unternehmen hatten, ne? Mhm. Ja, und das hat halt irgendwie funktioniert und bis dann halt gemerkt wurde, wir haben irgendwie einen kleinen Mitarbeiterrückgang. Also auch, dass die Leute halt unzufrieden gegangen sind. Das kommt ja auch dazu. Dass da halt sich viele aus der Branche verabschiedet haben. Das kommt ja auch noch mit dazu. In andere Branchen. Ich habe das ja auch hier bei uns im Allgäu erlebt, dass halt einfach viele Bäcker in eine große Sennerei gegangen sind, weil halt einfach klar, die suchen halt Leute, die mit Lebensmitteln umgehen können. Der Rest ist angepasst und strukturiert. Da braucht man jetzt nicht den höchsten Milchtechnologen oder die Technologin. Und dann, ja, lass ihn da rein. Der kriegt seine 1-2 Euro mehr die Stunde. Da ist er zufrieden. Ab und zu mal ein Wochenende, keine Nachtschicht. Ja, was willst du mehr, ne? Das sagt ein Bäcker nicht nein. Und wenn er schon ein bisschen genervt von der Branche an sich ist, weil halt einfach die letzten Jahre so drunter und drüber gehen, ja, wo soll er denn hin? Und dann sagt er, okay, das bekomme ich da auch. Nur mit einem besseren, ja, ich sag mal, Work-Life-Balance vielleicht oder entspannteren Leben. Ist klar. Mhm. Das, so hat sich das halt hier zum Beispiel hinentwickelt und in vielen anderen Bundesländern ist es ja genauso. Es ist ja immer irgendwo ein Industriezweig, der dann lieber besucht wird als dann die eigene Branche, weil halt der Verdienst dann meistens hängt dann meistens am Verdienen, weil ja. Man ist es halt so gewohnt, aber jetzt die nächste Generation, die jetzt kommen, die achten halt nicht nur auf den Verdienst und das ist ja diese Attraktivität, die wir eben zeigen müssen und das ist eben das, was ist jetzt mir so aufgefallen ist, dass die Leute gar nicht wissen, haben wir überhaupt eine Bäckerei hier, wo ich mich bewerben kann, was macht die überhaupt, wer sind die überhaupt, was zeichnet sie denn überhaupt aus, warum sollte ich jetzt genau da hingehen, wie viel Zukunftsperspektive habe ich eigentlich dort in diesem Bereich? Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, gerade generell im Handwerk auch. Ich meine, ich spreche jetzt gleich spezifisch immer vom Backhandwerk, weil ich halt eben daraus komme. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich zu zeigen. Ja? Und da ist jetzt gerade eben so dieses, ja, zeig dich, aber wie? Ne? Also was zeigt man denn überhaupt? Klar, es gibt ganz viele Unternehmen, die unterstützen sich dabei, diese Videos aufzunehmen, die geilen Content mit dir machen. Da gibt's echt Hammer-Videos. Aber dann musst du auch punkten. Da musst du auch wirklich dann sagen, wenn diese Person bei uns anfängt, egal ob Azubi oder Fachkraft, was auch immer, dann musst du auch wirklich das sein, für den du dich ausgegeben hast. Und das ist dann wieder das.
Meinst du, ja.
Ja, weißt du, das ist dann Authentizität, wo du dann sagst, ja. Okay, was verkörperst du nach außen hin, was, dann solltest du wirklich die Dinge zeigen, die du die du halt wirklich auch verkörpern willst oder zeigen willst, die du leben willst im Team. Zeigst du nur ein gutes Team oder hast du auch ein gutes Team? Ja?
Das ist die Frage, ja.
Und das ist das dann, wo wir die nächsten Probleme, denke ich, jetzt haben werden. Wir haben jetzt klar das Thema Reichweite, wir haben Sichtbarkeit, das ist jetzt alles ein aktuelles Thema. Jeder kümmert sich irgendwo ein bisschen drum, aber am Ende, wenn dann die Menschen bei dir sind, zeigt sich dann, enttäuschst du sie gleich oder kannst du sie wirklich von Anfang an binden? Ne? Und das ist das Thema.
Ja, ja, bei dir, du hast jetzt gerade dieses Training angesprochen, diese 10-12 Stunden, die du da hast. Und du hast auch jetzt nochmal angesprochen, dieses Führen mit dem Warum etc. und es dann in die Praxis zu bringen. Wie machst du das? Also hast du schon so ein bisschen eine Taktik oder hast du da irgendwie was gefunden, wo du sagst, ja, das das ist jetzt nicht nur ein Modell oder das ist nicht nur bla bla, sondern wenn wir das so und so machen, ja, dann wissen auch alle Bescheid, warum wir es machen.
Ja, es ist, ich habe jetzt das Rad nicht mehr erfunden. Also das darf man auch bei solchen Theorien, ja. Du musst doch gar nicht das Rad neu erfinden. Ich denke mal, wir gehen in so in Kommunikationsbereiche eben schon mal rein. Ne? Wie vermitteln wir bestimmte Infos? Wie vermitteln wir bestimmte Wissens? Wie handhaben wir unser Wissensmanagement im Unternehmen? Wie bleibt das Wissen auch im Unternehmen? Das sind ja so diese Fragen, die wir auch jetzt im Generationenwechsel schon haben. Ne? Wir haben ja immer die Angst, dass wenn jetzt ein langjähriger guter Mitarbeiter geht, ja, nur der kann's zum Beispiel. Ne, das ist dann wieder.
Alles mit.
Ja. Wie kannst du jetzt im Unternehmen schon mal, wir haben ja eine super Digitalisierungsboom, den können wir nutzen, um eben auch das im Handwerk zu nutzen, wo wir dann sagen, hey, wie können wir einzelne Prozesse schon mal festhalten? Wie gehen wir in bestimmten Situationen schon mal um? Was die Industrie schon längst natürlich macht, aber das Handwerk, wie gesagt, das hängt da in manchen Dingen schon mal ein bisschen her. Das sind so einfache, banale Sachen erstmal. Wie können wir Dinge besser visualisieren, dass sie begreifbarer sind, dass wir so schnell wie möglich auch die Einarbeitung voranbringen können? Und vor allem, wenn wir jetzt vom Thema Diskriminierung oder Unternehmenskultur, Teamkultur sprechen, wie gehen wir miteinander um? Ja, haben wir wirklich diese Leitlinien, die wir immer an die Wand malen? Wie verkörpern wir die? Und wie kann ich als Mitarbeiter, als Ausbilder oder Führungskraft auch mal ins Gespräch reingehen mit der Unternehmensführung, dass ich sage, hey, das fällt mir ja auf. Das ist ja das Schöne. Diese Schnittstelle, die du hast, ist ja immer, du bist immer eine Schnittstelle als Führungskraft oder auch als Ausbilder zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern oder Azubi. Das ist an sich ist es sehr belastend an manchen Tagen, aber auch ein sehr, 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 sehr großer Vorteil für dich, weil du kriegst beide Seiten mit, du kriegst beide Perspektiven mit. Das heißt, du kannst auch super klar und deutlich vermitteln, um was geht's eigentlich. Ja, und da geht's halt wirklich auch um diese Warum-Frage, warum machen wir das Ganze? Und dann auch wirklich mal zu hinterfragen, wie können wir Dinge auch wirklich gemeinsam angehen. Ja, du kannst natürlich auch mit bestimmten Team treffen, du kannst einfach mal bestimmte Gedanken auch mal klar und deutlich in so Team-Circles kannst du auch mal wirklich besprechen gemeinsam, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Das ist so klassische Team-Edits, wo du sagst, hey, da gehen wir jetzt gemeinsam mal rein. Wie bearbeiten wir das zusammen? Ja, dieses klassische KVP kannst du natürlich auch in der neueren Variante ansetzen. Das geht jetzt so ganz klassische Sachen, wo du machen kannst. Und dann natürlich bei mein Thema ist halt, wenn es jetzt um die interkulturelle Kompetenz auch geht oder die Kommunikation geht, wie fassen wir bestimmte, ja, also erstmal, wie gehen wir selber mit bestimmten Veränderungen oder anders, dieses Anderssein um, ja. Mhm. Wir haben ja immer so zwei Systeme, kann man sagen. Du hast ja immer dieses erste System im Kopf, wo sofort schaltet, ja, das ist so dieser Energiesparmodus, den du hast. So dieses erstmal in eine Schublade stecken und ja, da gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass es so sein wird wie die letzten Male auch, ne? Dass so dieses, die sind so, also wird der so sein. So, also gehe ich jetzt schon mal strikt davon aus. Mhm. Und wenn da jetzt ein Verhalten schon, wenn ich schon ein Verhalten sehe, was dem entspricht, was ich eh schon in meinem Kopf hatte, was so in diese Richtung geht, hau ich alles raus. Dann sage ich, okay, der ist genauso wie die anderen.
Ja.
Und dieses System müssen wir ein bisschen überspringen und in unseren Kopf erstmal tiefer reingehen und sagen, hey, durchatmen. Und jetzt gehen wir dann erstmal in das komplexere System rein. Erstmal dieses individuelle Wesen, diesen Menschen mit seinen Ecken, Kanten, Stärken, Chancen, Schwächen, siehst, wie du willst, erstmal dieses Individuum, was bei uns ist, was mir gegenübersteht, erstmal kennenlernen. Dieses erstmal neutral, was muss ich jetzt, was sehe ich eigentlich jetzt und wie bewerte ich das? Dieses Hinterfragen, diese Selbstreflexion. Das ist so dieses, wie dieses System erstmal zu aktivieren. Das ist so diese Kernfrage, wo wir dann sagen, das müssen wir weitertragen. Und das kann ich als Ausbilder, Ausbilderin, kann ich das super machen mit den Azubis schon mal. Ich kann das mit den bestehenden Mitarbeitern super machen. Wir können auch mal ein paar Sessions starten im Unternehmen, ein paar interne Workshops starten. Die müssen gar nicht lang sein. Es geht einfach nur immer darum, ums Klarwerden. Und das ist das, glaube ich, was wir in der Praxis einfach noch viel mehr wieder auffangen müssen. Nicht einfach alles so hinzunehmen und auch nicht immer wegzuschauen oder das zu sehen oder nicht zu sagen, dass es auch wirklich in Ordnung ist, was zu sagen. Gerade beim Thema Rassismus oder Ausgrenzung, egal in welcher Hinsicht, dass wir dann wirklich sagen, dass wir als Unternehmen dastehen und sagen, wo ist denn unsere Kultur? Wie gehen wir mit diesem Phänomen um? Dulden wir das? Sagen wir, ja, der ist halt so, oder das war schon immer so bei dem, der hat schon immer so seine Meinung gehabt, das kannst du machen, ja. Aber wo führt das dann hin? Das ist die Frage, ne? Und das sind so diese Praxisdinge, die du halt mit verschiedenen Beispielen, Fallbeispielen, du kannst Situationen mal durchspielen. Klar, in Präsenztrainings kannst du das natürlich viel, viel besser machen. Das sage ich auch immer wieder. So Online-Trainings sind alles gut und schön, die sind flexibel. Aber wenn du mal in so einem Präsenztraining warst und du lebst diese Situation, wie fühlt sich der andere denn jetzt miterlebst? Das ist einfach Game Changer. Und du dann sagst, oh, okay, könnte vielleicht was dran sein. deshalb denkt der so.
Mhm, mhm. Ja, sicher. Ja, jetzt haben wir schon wirklich irgendwie 62 Punkte touchiert und alles so ein bisschen so oberflächlich. Ich habe mir so ein bisschen Notizen gemacht. Du hast Wissensmanagement gesagt, ne? Also höre ich, glaube ich, in diesem Podcast in dem Kontext Ausbildung das allererste Mal, ne? Das ist ganz spannend, weil wir wissen eigentlich alle, ja, dass wir gewisse Dinge immer wieder sagen müssen, ja? Und es uns manchmal selber zu den Ohren raushängt, weil wir immer wieder die gleiche Leier und jedes Jahr kommt irgendwie ein neuer Mitarbeiter, es kommt ein neuer Azubi dazu und ich muss immer wieder sagen. Und wir haben ja alle dieses Ding hier bei uns, ne? Und können doch eigentlich mit dem Handy wunderbar Videos machen. Ja? Wir können Texte einsprechen. Höre ich aber zum ersten Mal. Was ist da so dein Vorschlag beim Thema Wissensmanagement? Seid ihr dann in der Backstube noch mit dem Leitsordner oder seid ihr auch digital? Wie macht ihr das und wie hast du es vielleicht schon in der Umsetzung gesehen?
Also in der Umsetzung habe ich schon ganz, ganz viel gesehen. Wir selbst, es geht ja, hauptsächlich geht es ja erstmal immer, wenn man so die Digitalisierung in den Mund nimmt, geht es ja erstmal immer um, wie können wir effizienter irgendwelche Prozesse gestalten, ne? Wie können wir Arbeit abnehmen, ja. Ja, ja. Da ist jetzt natürlich das Hauptthema, gerade in der Bäckerei, ist natürlich Retourenmanagement. Wie können wir gezielter die Prozesse ja gestalten? Ja, also ja. Dass wir halt weniger Ausschuss haben, dass wir Lagerbestände automatisch erfassen etc. Das ist so alles so das. Aber ich habe mir gesagt, jetzt geh doch mal rein. Du kannst auch diese Digitalisierung, ich sage, wir haben so ein eigenes Intranet, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt erraten darf von der Firma. ich mache gerne. Die Arbeit mit sehr vielen Bäckereien zusammen, das nennt sich Intratool, ja, das ist okay. Ganz einfaches. Ich sage immer so, das ist das Facebook oder Instagram für dein Intranet, weil da kannst du auch ein Informationsmanagement starten. Du kannst jetzt ein Infoboard hast du zum Beispiel, da kannst du mit Videos, du kannst mit Infos, also heute, du kannst eine Produktvorstellung machen, du kannst reinschreiben, was ist das Besondere an dem Produkt, wie wird das Produkt hergestellt, du kannst in der Produktherstellung kannst du nochmal extra anlegen, da kannst du Produkte kannst du anlegen, du kannst, was ist das Besondere, du kannst den ganzen Herstellungsprozess kannst du, wie du schon sagst, du kannst es einsprechen, du kannst Videos machen und das kannst du doch auch umwandeln, denke ich mir, solche Dinge wie Einarbeitung, du kommst jetzt ins Unternehmen, du kannst ganz klar erklären, heute in diesen ersten 2 Wochen zum Beispiel bist du in dieser Abteilung, was weiß ich erstmal, oder du kannst mach was du, also wie du es halt für am sinnvollsten hältst in deinem Unternehmen. Also ich sage immer so, geh erstmal durchs ganze Unternehmen, lern erstmal alle Abteilungen kennen, lern erstmal alle Leute kennen und dann fangen wir an mit was weiß ich, erste Etage, bei uns sind das Etagen. Okay. Dort musste man es halt in so eine Skizzierung von mir aus, machst du halt so eine Vogelperspektive, Backstubenführung, kannst du ja so markieren. Oben links Abteilung, was weiß ich, Kleingebäck, Aufarbeitung. Nenn's wie du möchtest oder Brotverarbeitung, nenn's wie du willst. Und dann kannst du, was erwartet dich? Wann beginnt dein Arbeitstag? Was ist deine Ansprechperson? Wer kümmert sich um dich? An wen darfst du Fragen richten? Was für Produkte werdet ihr herstellen? Wenn du diesen Teig siehst, könnte das so und so sein von 3 Uhr nachts oder von 6 Uhr morgens, je nachdem, wie alt die Person ist. kannst du dann starten. Dann geht es so, das ist schon mal der Grundablauf, dann hast du schon mal einen kleinen Überblick, was ist das Besondere. Und das kannst du alles schon, das ist Preboarding. Das gehört noch gar nicht mehr zum Onboarding dazu, das ist Preboarding. Dass diese Zeit, das kannst du doch alles schon, bevor der erste Tag überhaupt losgeht, dann kannst du doch dann schon damit starten. Weil die Leute sind ja motiviert, die wollen ja Sicherheit gewinnen. Das ist ja das Geile, wir kennen es doch alle, wenn wir ein Unternehmen wechseln. Was erwartet mich da? Wenn du da, du lernst das Gebäude kennen, du lernst die Abteilungen kennen, du lernst Produkte kennen, du kennst Verantwortlichkeiten. Bei wem musst du dich als erstes melden? Wer wartet auf dich? Was für ein Gesicht passt dazu? Ja, dass du dann auch mal ein Bild bekommst von der Person, wenn es die natürlich zulässt. Aber ich sag mir so, jemand, der sich da offensichtlich drum kümmert und bemüht, der sagt dann auch, hey, ja klar, zeig dir das Bild von mir, da weiß er gleich, wo er hin soll. Das erspart denen ja auch Arbeit. Wie heißt diese Person? Es ist so, diese ganzen grundlegenden organisatorischen Dinge, die habe ich jetzt noch gar nicht benannt. Die kann man natürlich auch da alles mit, was Arbeitsvertragsregelungen oder Infektionsschutz oder Arbeitssicherheitsmaßnahmen. Das ist ja alles, was ja eh schon, ja, ich sag mal, das ist ein alter Hase, das macht man ja schon hauptsächlich digital. Aber ich rede jetzt wirklich mal vom gezielten Ankommen im Unternehmen. Was ist mein Team? Wer ist mein Team? Wer gehört dazu? Wo soll ich hin und was erwartet mich? Ja, und das ist schon mal eine richtig geile Sache, wo du sagen kannst, Sicherheit kriegen wir dadurch, durch diese Klarheit eben.
Ja.
Ja, was natürlich auch richtig cool ist, wenn du sagst, da stellt sich die Geschäftsführung hin in einem Video und sagt, wer sind wir eigentlich und was erwarten wir? Ja, dann haben wir es wieder mit der Klarheit und mit der Erwartung. Klar, also ich bin natürlich dann auch immer dafür, die Erwartungen im ersten, zweiten Gespräch schon mal abzudecken. Da ist ja auch schon mal wieder der nächste Konfliktpunkt, wo wir sagen, wie viel sprechen wir eigentlich noch heutzutage über unsere Erwartungen in Vorstellungsgesprächen? Ja. Weil sich viele gar nicht mehr trauen, zu sagen, was sie eigentlich erwarten wollen. Aber das kann man da ganz sachlich und normal weil wenn du jetzt schon von Anfang an sagst, wir erwarten das und das, und das ist am Ende dann vielleicht doch nicht die Erwartung von dem Azubi zum Beispiel, ja, dann hast du doch schon mal von Anfang an, klar, vielleicht hat er dann keine Lust mehr auf deinen Job oder auf die Ausbildung, aber dann hast du jemanden vielleicht auf der anderen Seite, der dann kommt und sagt, ja, das passt zu mir und ich stehe da voll und ganz dahinter, ich weiß genau, was ihr erwartet, das kann ich leisten, das möchte ich auch leisten, und dann hast du für das ganze Team schon mal eine Basis geschaffen und für den Azubi natürlich auch, der dann sagt, ja, hier fühle ich mich ja auch wohl, ne? Und das ist doch das, was du am Ende willst. Weil wenn du jetzt wie in den letzten Jahren immer das nimmst, was reinkommt, irgendwie, es ist ja im Endeffekt so, in der Backbranche ist es ja zum Teil so, dass du gar nicht weißt, sind das wirklich leidenschaftliche Azubis, die leidenschaftlich backen und das schon seit Jahren zu Hause machen, das ist ja meistens gar nicht der Fall. Ne? Man denkt immer so, ja, der interessiert. Ich war ja genauso. Ich habe ja genauso eine Story hinter mir, wo ich gesagt habe, ich komme aus dem Elternhaus, wo es darum ging, ja, Hauptsache, du hast deinen Schulabschluss. Mhm. Ja, Realschule ist cool. Ja, gut, ist ja schon mal gut. Passt. Also es wurde ja nie kommuniziert, für was ich das irgendwie. Also so ganz banal, ne? Wenn dir das halt fehlt, schon aus dem Elternhaus her, dann geht's ja weiter. Und dann gehst du halt, ja, was suche ich mir jetzt für eine Ausbildung? Ja, Hauptsache, du hast eine Ausbildung, das ist erstmal das Wichtigste. Das ist halt so, man meint es ja gut und möchte dem Kind keinen Druck oder keine Pistole auf die Brust setzen, aber es ist halt auch keine Hilfe für die Orientierung.
Gut gemeint ist nicht gut gemacht, ja.
So, ne? Und deswegen finde ich das auch so wichtig. Und dann habe ich natürlich mich selber damals auch, ja, einfach so beworben. Ne? Ich habe da einfach in eine größere Bäckerei. Ich komme ja ursprünglich aus Leipzig und in die Bäckerei von meinem Vater, der hat da damals gearbeitet als Reinigungskraft eigentlich. Und bewirb dich doch da. Ich sage, ja, bewerbe ich mich da. Vorstellungsgespräch. Und das war das schlimmste Vorstellungsgespräch meines Lebens, gerade das allererste. Warum? Ich weiß nicht, wie ich mich vorbereite. Und es kam so banale Fragen und ich konnte sie einfach, weil ich halt auch nervös war. Und es war halt mit einem Mitbewerber. Also es war ja nicht mal allein, es war ja auch noch, wir sind dann beide schon übernommen worden, so ist es ja nicht, aber die Situation war halt so, es war wie so ein Wettbewerb.
Ja. Wenn du halt die bessere Antwort.
So, naja, genau, und du denkst dir so, eigentlich im Nachhinein denkst du dir so, ja, da hat der Fachkräftemangel eigentlich schon angefangen, so viele Bewerber gab es da zu dem Zeitpunkt gar nicht, würdest du mit diesem Wissen schon da reingehen, was ja die heutige Jugend ja macht, die wissen ja, ihr seid ja von mir mehr oder weniger abhängig. Ja. Was ich natürlich auch gefährlich finde, weil am Ende soll es ja trotzdem, ja, ich sag mal so, dem Unternehmen gut tun, dass der Azubi da arbeitet. Und wenn du halt mit so einer Meinung vielleicht da reingehst, das muss ja nicht sein, aber ich sag mal so, ich war damals noch genau entgegengesetzt. Ich war so diese Meinung nochmal 20 Jahre zurück. Oh, es gibt einfach so viele Bewerber auf diesen Beruf. Also ich habe quasi die Meinung meiner Eltern mit reingenommen, dieses Gespräch, und dachte halt, ja, hoffentlich werde ich genommen, Hauptsache ich habe eine Ausbildung. Ja. Ne? Ja. Ja, das war halt natürlich so, bin ich in diese Branche gekommen. Ich habe auch überhaupt nie zu Hause gebacken. Ich habe nicht mal ansatzweise einen Punkt gehabt, wo ich habe halt null Orientierung gehabt. Und diese Geschichte ist aber auch so schön für die Schülerinnen und Schüler, die ich auf den Messen halt dann treffe und sage, hey, ich weiß genau, wie es euch geht, mit 14, 15 sich jetzt entscheiden zu müssen, in dieser Lage auch noch, wo man weiß, jedes Unternehmen will mich eigentlich, aber jetzt geht's eher darum, was will ich eigentlich? Was macht mir auf Dauer eigentlich Spaß? Und das ist ja das, was macht mir Bock? Und wenn du dann halt mit so einer, und du kriegst halt auch Informationen über Social Media, du kriegst halt so viel reingeschossen in dein Smartphone und du sollst dich irgendwie... Und jeder denkt so, ja, das Social Media Game, das macht schon Spaß. Jeder will irgendwie doch diesen Job machen, weil er sagt, ah, die verdienen alle einen Haufen Kohle, die ganzen berühmten Influencer. Ja, aber die wissen, die sind natürlich auch nicht dumm und wissen auch, das schafft einfach nicht jeder. Mhm. Ich brauche jetzt irgendwie trotzdem eine Absicherung. Meine Eltern haben mir gesagt, ich brauche eine Absicherung, ich brauche eine Ausbildung, und die meinen es vielleicht gut und sagen, ja, das kannst du ja immer noch nebenbei machen. Und so kommt man halt super ins Gespräch und die wundern sich, und ich sehe dann auch immer diese Augen, wie sie dann aufgehen, wenn sie dann verstehen, ja gut, mich versteht hier irgendwie jemand, weil es ist immer so dieses auf Messen, es ist halt auch oft so dieses, man will sich irgendwie, ja, wir sind die Besten, das haben wir zu bieten. Und zum Teil werden ja die Schülerinnen kriegen ja dann so einen Fragebogen in die Hand, kommen auf die Messe und da müssen sie die Fragebogen abhaken. Ich sage, jetzt leg doch mal den Fragebogen weg. Jetzt lass uns doch mal unterhalten, was willst du denn eigentlich? Auf was hast du Bock? Hast du schon irgendeine Richtung? Darum geht's doch.
Ja, ja, diese Information.
Die Schulen wollen natürlich auch mit dem Fragebogen erreichen, dass sie nicht nur die Goodies abstauben. Ist ja klar, das verstehe ich ja auch. Es ist ja, sie sollen sich ja auch mit den Unternehmen auseinandersetzen. Das verstehe ich ja alles. Aber im Endeffekt sollen ja die Schüler selber diese Orientierung für sich bekommen. Nicht am Ende die Zahlen vergleichen. Was verdient man bei ihnen? Wie muss man bei ihnen arbeiten? Wie läuft die Ausbildung denn bei ihnen? Aber da steht nicht auf einen Fragebogen, wie machen sie etwas oder wie ist ihr Team oder was erwartet mich in den ersten Tagen? Ja, sich einmal ist diese Frage da aufgetaucht. Das ist schade.
Crazy. Ja. Ja, also das Thema Wissensmanagement ist, glaube ich, echt ein großes. Ne? Also ich habe das selber auch gemacht, dass ich für, wenn ich eine Stellenanzeige schalte, ja, ich suche Trainer oder so, dann habe ich immer ein Video, schreibe das unten rein, und das geht immer so 15 Minuten. Ja, schicke ich den Leuten zu, und also ungefähr zwei Drittel sagen danach, okay, danke, hört sich interessant an, ist aber nichts für mich. Ne? Fühlt sich dann erstmal blöd an, aber ich weiß, ich habe meine Zeit gespart, ich habe die Zeit von der Person gespart, weil die einfach schon einen Einblick hatte, auch mit meinem Anspruch, also was ich verlange. Ne? Und wenn ich verlange, sei pünktlich, also dann... dann ist es ja jetzt nichts Übermenschliches, ja, sondern das gehört halt zum Job dazu. Und da beißen wir uns schon oft auf die Zunge. Kann ich jetzt noch sagen, sei pünktlich, oder ist das jetzt schon übergreifend? Ja, und schon verrückt.
Ja, aber das ist die Klarheit, ne? Die viele schon, wo sie sagen, ja, zum Teil, du hast ja immer so zwei, du hast ja immer mehrere Meinungen. Zum Teil denken sie ja, Pünktlichkeit zum Beispiel, das Thema, was du ansprichst, ist ja dann, ja, muss ich das überhaupt sagen? Ne? Das ist also die erste Frage, warum ist doch selbstverständlich? Ja. Naja, aber viele denken auch, ja, in manchen Jobs kann man so haben wir Gleitzeit, oder kann ich auch mal 8.30 Uhr kommen, da kann ich mal 9 Uhr kommen, ist ja eh so ein Office-Job. Spielt doch keine Rolle, wann ich komme. So klar ist das gar nicht oftmals. Ja. Und es ist schon gut, dass man halt genau diese Erwartungen, so wie du schon sagst, ansprichst. Und du, super gesagt, wenn du sagst, ihr spart euch beiden Zeit. Also es ist genau das, Lebenszeit auch. Ne? Ist ja nicht nur die Businesszeit, sondern auch deine, wo du dann sagst, Energie auch, die du dann darauf verwenden muss, das jedes Mal wieder zu sagen, wenn die Person das vielleicht gar nicht möchte und dann entweder müde zur Arbeit kommt oder irgendwie doch gestresst auf Arbeit kommt, weil sie irgendwie versucht, pünktlich zu sein. Und das irgendwie, klar, jeder Mensch ist anders, ne? Und ich finde das ganz normal und es kommt immer drauf an, klar, was man sagt, aber sobald man, wenn man sachlich bleibt und die Dinge halt anspricht, das spricht da überhaupt nichts dagegen und es ist auch völlig unberechtigt, diese Angst, finde ich, dann sich auch da zurückzuhalten. Also da kann man da wirklich mal die Tür offen lassen und sagen, hey, lieber 1-2 Informationen mehr rausballern für denjenigen und dann ist beiden geholfen.
Ne? Ja, man ist ja auch in seiner Bubble drin. Ne? Und ich denke, man kann doch alles sagen, was auch wirklich Fakt ist. Ne? Jetzt für einen Bäckerjob kann ich mir schon gut vorstellen. Da ist jemand 14, 15, der interessiert sich für den Job, guckt, wann macht denn der Bäcker um die Ecke auf? Ah, der macht um 7 Uhr auf. Ja? 7 Uhr ist schon ziemlich früh. Ich bewerbe mich, aber das schaffe ich irgendwie. Ja? Und ich glaube, da fehlt so dieses Quäntchen. Ah, der Bäcker steht nicht um 6.30 Uhr auf. Und ja, warum solche Informationen nicht irgendwie reinbringen? Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
Warst du schon in der Mannstube? Aber ich habe heute richtig lang geschlafen. Ich habe ja Urlaub. Ach so. Ja, es sind Osterferien.
Ja, okay.
Da habe ich Glück gehabt. Aber im Normalfall stehe ich ja um 4 Uhr auf. Ich habe da eher eine Luxuszeit für Bäcker. Nein, aber du sagst da was Wichtiges, weil ich habe das oftmals auch schon, was heißt oftmals, 2-3 Mal habe ich hier schon die Diskussion gehabt, dass halt viele jetzt, die sich auch diesen Content anschauen auf Social Media, sehen sie halt, wie toll dieses Handwerk ist und sind mega beeindruckt und sagen, sie möchten das auch machen.
Ja.
So halt wirklich von Influencern, die nur diesen Kreativbereich machen. Und da gibt's richtig coole Videos. Aber dann kommen sie halt in das Unternehmen rein, zum Probetag oder machen Praktika und denken so, oh, hier lässt man sich halt für ein Brot nicht 3 Stunden Zeit, so quasi.
Und dann noch drüber.
Ja, genau. Und dann den einzelnen Schnitt zu setzen, ne? Und dann nochmal das extra abspritzen. Es heißt, man darf halt nicht vergessen. Und das ist halt dieses, was Unternehmen halt dann noch mitgeben müssen. Und da kommt halt auch die Enttäuschung dann, dass es halt immer noch um einen Prozess geht, dass es darum geht, wir sind in der Ökonomie, wir müssen einen gewissen Beitrag erwirtschaften und eher das dann so zu vermitteln, dass der Azubi auch ein Teil oder die Fachkraft, der dann ein Teil dieses Systems dann eben ist. Du kannst eben, klar, viele Bäckereien setzen jetzt immer vermehrt auf noch qualitativ hochwertigere Prozesse, weil sie sehen, der Kunde, die Kunden, die nehmen das halt an.
Ja.
Und aber man muss es ja trotzdem effektiv und effizient gestalten.
Ja,
und das ist dann halt auch einfach jeden Tag. Hast du halt deine Produkte, so wie in jedem Unternehmen, die du halt herstellen musst. Und es ist halt einfach eine Routine, die reinkommt. Und klar, das Coole in unserem Handwerk ist halt, du siehst das Ergebnis halt sofort. Ja, du siehst, du stellst es an dem Tag her, das wird dann dort gebacken und der Kunde freut sich. Das ist ein wunderbares Erlebnis. Du kannst dafür Emotionen sorgen, du kannst für ein geiles Frühstück am Morgen sorgen, du kannst für einen vollen Magen vor der Arbeit sorgen, was auch immer. Du kannst auf jeden Fall für Emotionen sorgen. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Aber auch diese Klarheit zu schaffen, wieder, wie sieht's bei uns aus, so wie du schon sagst. Also wenn ich Content mache, auch wirklich mal über die Arbeitsstelle, Social Media, Bäckereien, wann fangen wir auch an? Wann geht unser Arbeitsplatz wirklich am Start? Und das habe ich auch schon oftmals jetzt gesehen, gerade auch von größeren Bäckereien. Das fand ich auch wirklich gut, dass die da wirklich nichts verschönert haben und sagen, hey, wir fangen nachts an, wir sind Nachteulen und dann, da kommen ja die witzigsten Sachen dann immer bei rum. Das finde ich mega klasse, weil nur so kriegst du ja die Klarheit darüber. Und wenn du dann halt die Leute anlügst, ist ja auch nichts. Dann sagen sie, ja, du hast doch gesagt, jetzt dachte ich, ich muss um 7 anfangen oder um 6 Uhr. Und so wie du es halt eben schon sagst.
3-4 Brezeln und
genau. Und das ist halt eben nicht so. Und gerade umso größer die Bäckerei halt eben ist, umso getrennter sind halt diese Prozesse, ne? Und so strikter musst du die halt auch einhalten. Und du bist halt dann wirklich, da gibt's halt nur die Teigmacherei, da gibt's halt nur den Ofenposten, es gibt halt nur die Feinbäckerei, ne? Da ist halt jedes Stück ist dann nochmal abgetrennt, weil halt eben die Mengen da sind, die halt am Tag produziert werden müssen, ist ja klar. Weil wenn du dann anfängst, da die Maschine oder das Gerät noch umzubauen, den Arbeitsplatz umzubauen, da hast du Rüstzeiten ohne Ende. Das muss man halt auch verstehen. Warum machen wir das Ganze, ne? Und das hat halt, es muss halt auch wirtschaftlich bleiben. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das auch sagen dürfen. Wir dürfen sagen, dass das Unternehmen Geld verdienen muss, weil hier hängen ganz viele Leben dran, Arbeitsplätze dran, und das muss halt auch irgendwo finanziert werden. Und das einfach wirklich.
Ja. Und genau das muss man ja kommunizieren. Ja. Und auch da könnte man wieder denken, es ist doch jedem klar, dass das Unternehmen Geld, nein, nicht. Ne, weil wir das nirgends in der Schule irgendwie mal gelernt haben. Ja. Und nur weil man das irgendwo mal am Rande mitkriegt, dass ich für eine Brezel meinen Geldbeutel aufmache, Geld hinlege, dann wissen viele ja auch, und nicht nur Jugendliche, gar nicht, was da alles hinten dran steht. Ne? Und das einfach zu kommunizieren, ist, glaube ich, schon cool. Hast du das schon erlebt, dass so eine Geschäftsführung sich wirklich da mal hinstellt, ein Video aufnimmt und das raushaut? Oder ist das eher so diese Meinung so, dafür haben wir aber keine Zeit?
Ja, ich sag, keine Zeit ist immer so, ne? Da bin ich natürlich ein Gegner von diesem Argument. Zeit, ist klar.
Es ist ja nicht die Zeit, ja.
Es ist ja am Ende, ist es doch immer eine Prioritäteneinstellung, oder? Also ist bei allen Dingen so. Ja. Was letztlich wirklich ist es nicht die Praxis, ja, weil es ist doch, wie sage ich das? Am Anfang kommt immer, das habe ich ja vorhin schon gesagt, bei der Digitalisierung. Immer zuerst, wie kann ich meine Prozesse, die wir im Unternehmen haben, wie kann ich die vereinfachen, damit wir effizienter arbeiten? So, das ist aber immer der erste Gedanke. Eigentlich müsstest du dann hergehen und sagen, okay, was haben wir jetzt für Probleme dadurch, dass wir das nicht machen? Ja, also das ist ja eben das, was wir jetzt sagen. Warum gehen so viele auf Social Media? Weil sie sehen, oh, es bringt ja doch irgendwas, wenn man irgendwo sichtbar ist. Also sie kriegen ja auch irgendwo immer Feedback von anderen Unternehmen. Viele Handwerksunternehmen tauschen sich auch aus. Gerade in der Backbranche gibt es ja diese R-Vertagung zum Beispiel. Und die sagen, okay, wir haben dadurch Erfolg, wenn wir das machen. Und dann selbst der skeptischste Unternehmer sagt dann irgendwann mal, ja, okay, lass uns auch mal was mit Social Media machen. So, ne? Aber dann kommt die Umsetzung, ne? Dann will man da auch wieder Zeit sparen. Ach, das kann doch auch der noch nebenbei machen, ne? Dann wird einfach mal hier immer dein Smartphone, mach mal ein paar Videos aus der Produktion, ne? Mhm. Und so ist es eben auch mit der Kommunikation. Ja, da muss ich die alle Leute wieder zusammentrommeln und wie macht man das? Ja, schreib mal ein Blatt und häng's an die Wand. So diese Leitlinien, das ist so dieses Leitlinienthema, ne? Was wir schon immer haben, so dieses an die Wand kitzeln. Hol mal jemanden, der das schön macht, und dann sieht das alles schön aus, und jetzt geht's ans Vorleben. Ne? Es ist ja genau immer das. Die Gedanken sind da, und ich nehme, es meint auch keiner böse, viele wollen es ja richtig machen, aber es fehlt oftmals auch das Sitzfleisch natürlich, die Konsequenz dahinter, das durchzuziehen. Ich bezweifle eigentlich wirklich, dass viele Leute das gar nicht wollen. Es ist oftmals, das ist die Erfahrung, die ich mache, ich selber auch schon sehr oft gemacht habe, ich selber als Führungskraft damals auch, dass ich einfach dann gesagt habe, okay, das hat sich irgendwie verlaufen, das hat man irgendwie 2-3 Mal angefangen und aus irgendeinem Grund hat sich das verlaufen oder es funktioniert 2-3 Mal, bleibt aber nicht in der Nachkontrolle dran, ist es jetzt, und dann verläuft sich das wieder irgendwo anders. Also es ist halt ein ständiger Prozess in allen Change-Prozessen, in allen Veränderungsprozessen, egal ob es Teamkultur, Unternehmenskultur oder generelle Strukturen, Prozesse sind, musst du halt immer nachverfolgen, musst immer dranbleiben, bis es wirklich sich reingebrannt hat ins Hirn, ne? Ja. Und das kriegst du dann halt auch in der Unternehmenskultur mit. Ich glaube, das ist eher nicht dieses Wollen. Es ist oftmals eher dieses Dranbleiben, ne? Man fängt dann mal was an. Und wie gesagt, ich kriege das ja auch selber mit. Es hat sich, glaube ich, schon viel verändert in den letzten 10 Jahren, würde ich mal behaupten. Also so auch dieses neue Generation, jetzt kommen ja auch neue Generationen auch in die Geschäftsführung rein. Die sind da schon ein bisschen anders. Also sie denken da schon eher drüber nach. Und das ist auch ein Hoffnungsschimmer fürs Handwerk generell, wo man sagen kann, darauf lässt sich halt aufbauen. Ja, und dann bleibt man dann auch eher mal dran und dann sind diese Prioritäten auch da gesetzt und dann macht man das auch und dann zieht man das auch durch. Also es ist ein langer Prozess, klar, aber da scheitert es eben, glaube ich, am meisten noch aktuell, dass wir sagen, wir fangen an, der Wille ist da und dass halt dann einfach die Konsequenz dahinter dann bleibt. Ne? Also in ganz vielen Sachen. Ne? Das ist ja Führungsthemen. Gut, wenn wir da jetzt anfangen, sind wir noch mal eine Stunde dran. da fange ich jetzt mal lieber nicht an, aber es ist ja immer das Gleiche. Ne? Das ist ja, wenn du was andeutest, irgendwelche Regeln umsetzen möchtest oder gewisse Tätigkeiten, da musst du auch dahinter bleiben, dass es halt auch auf Dauer funktioniert am Ende, dass das Team dann eben auch merkt, oh, der meint das ernst, da passiert doch was, dass dann eben auch einfach das Vertrauen bleibt. Ne?
Ja, auf jeden Fall so Themen. Genau, ein großer Sprung, was ich bei dir und deiner Arbeit ja echt cool finde, ja, ist dieses Thema Interkulturalität. Das haben wir 2016, haben wir das bei uns auch schon angegriffen, aufgegriffen. Und wie bist du da dazugekommen? Ja, also das ist, glaube ich, für die Zuhörer so eine spannende Frage. War das, weil es dich gebockt hat oder war es eigener Hintergrund oder war es irgendwie, dass du gesagt hast, hey, komm, dann kann man sich halt ein bisschen spitzer aufstellen. Wie bist du da reingerutscht?
Also tatsächlich von allen dreien etwas, aber angefangen hat es natürlich, also an sich hat es ja angefangen, dass ich nach meiner Ausbildung direkt ins Allgäu gezogen bin und habe in Leipzig selber, habe dieses vielfältige, verschiedene Kulturen in einer Bäckerei oder in einem Arbeitsplatz, habe ich ja gar nicht so miterlebt.
Wann war das?
Das war 2009.
Hast du die Ausbildung abgeschlossen?
Abgeschlossen, genau. Mhm. So, und dann bin ich halt direkt nach der Ausbildung ins Allgäu gezogen und dann bin ich halt auch in eine Großbäckerei gekommen, wo eben Vielfalt, da waren schon wirklich so 10 Nationen, die da quasi miteinander gearbeitet haben. Das war für mich erstmal so, okay, nehme jeden Menschen so, wie er ist. Also ich bin ja generell auch relativ neutral. Also für mich ist dieses interkulturelle Thema, es ist natürlich einfach, das umzusetzen, weil wenn du selber Mensch bist, der da offen dafür ist, ist es ja gar nicht schwierig. Und dann, ja, habe ich ein paar Jahre gearbeitet, habe mich da durchgearbeitet, habe dann aber mit der Zeit eben selber im Team gemerkt, wenn du dann noch selber mehr Verantwortung für dein Team, was ich bin ja dann auch, habe dann ja auch ein Team unter mir gehabt von 20 Leuten irgendwann mal, habe ich dann halt gemerkt, wie diese, das waren damals Quereinsteiger, also ich habe mit dem Thema Quereinstieg an sich angefangen, weil das war ein sehr wichtiges Thema, die dann einfach die Arbeit gemacht haben von einem Facharbeiter oder sogar noch besser und schneller und motiviert waren und wo es dann am Ende nur um finanzielle Mittel ging. Ja. Und die dann wirklich in einen anderen Betrieb gegangen sind, unabhängig von der Branche, war auch eine ganz andere Branche, wo es dann wirklich nur darum ging, 1 Euro mehr zu bekommen. Mhm. Und ich denke mir so, das war dann, eigentlich habe ich mich an dem Thema Wertschätzung erstmal aufgehangen. Ne? Für mich war das Thema Wertschätzung damals, hat mich das so geprägt in dieser Hinsicht, dass ich dann gesagt habe, okay. Und dann bin ich weiter in das Thema, habe mich damit beschäftigt, habe mich mit Führungsthemen auseinandergesetzt, bin dann in das Thema Personalentwicklung reingekommen, habe damals auch ein Studium dazu gemacht, weil ich wollte einfach mehr fürs Unternehmen, ich wollte sogar dem Unternehmen helfen dabei. Also ich wollte wirklich sagen, ich will jetzt nicht jammern, ich möchte nicht sagen, wie scheiße hier. Nein, ich habe gesagt, ich möchte nicht jammern, ich möchte dem Unternehmen helfen. Mit irgendeinem Input, wo man sagen kann, da können wir wirklich was reißen. Oder ich möchte es einfach verstehen, warum funktioniert das so bei uns?
Ja.
So, habe ich das gemacht und dann habe ich eben gemerkt, okay, das macht mir Bock. Da habe ich, jetzt kommen wir auf dieses Bocken. Es hat mir wirklich gebockt. Ich war, habe mega guten Abschluss gemacht auch in dem Studium, war richtig cool. Es hat mir alles Spaß gemacht. Das Lernen hat mir Spaß gemacht. Die Ausarbeitungen haben mir Spaß gemacht. Ich habe immer, während ich dieses Studium bearbeitet habe, habe ich immer gleich diesen Praxisbezug gesucht in die Bäckerei. Also ich habe diese Theorie genommen und habe immer versucht, wie ist es bei uns und wie könnte ich das bei uns irgendwie umwandeln? Es ist jetzt erstmal egal, ob das funktioniert hat oder ob wir das umgesetzt haben oder angefangen haben, aber es ist möglich. Ich habe immer nach den Möglichkeiten gesucht, diese Theorie irgendwo bei uns in der Backstube irgendwie anzuwenden und das war richtig cool. Und dann habe ich so mit ganz kleinen Dingen erstmal angefangen. Es war ja wirklich bei null. Also wir haben ja weder Mitarbeitergespräche gehabt, wir haben ja weder ein gescheites Onboarding gehabt. Und so Step by Step hat man sich dann auch mit dem Personalmanagement auseinandergesetzt. Man hat so Dinge besprochen. ich wurde dann quasi befördert und durfte sogar mit der Personalchefin dann damals auch gemeinsam Projekte ein bisschen ausarbeiten. Das war ganz cool, das Vertrauen zu bekommen eben auch, weil eben auch die Geschäftsführung gesehen hat, ja, kommt, der hat Bock drauf, der kann da, glaube ich, auch aus der Praxis reden, ist aus der Produktion. Und so hat sich das alles so langsam gestaltet, ne? Und das war ein richtig cooles Erfolgserlebnis. Und dann gehst du natürlich mehr in die Tiefe. Du gehst natürlich mehr in Führungsthemen rein. Du gehst natürlich mehr in das Thema Team rein, Teamgefüge und siehst dann natürlich auch bestimmte Konflikte. Ab und zu hast du selber Konflikte. Und dann sage ich so, okay, was gibt's denn da alles? Hast du halt, was kannst du dich noch irgendwie, was kannst du dir noch aneignen, was Sinn macht in dieser Position? Und dann bin ich auf dieses Thema interkulturelle Kompetenz gestoßen. Und das habe ich auch natürlich als große Win-Win-Situation gesehen, wo ich gesagt habe, okay, hey, es gibt so viele Bäckereien, die so vielfältig aufgestellt sind. Also generell auch Branchen natürlich, im Nachhinein erfährt man das natürlich auch. Aber das nützt doch jedem Unternehmen. Und da habe ich mir schon bei dem Personalentwicklungsthema, habe ich mir damals schon gesagt, wenn du dich irgendwie selbstständig machst und die Unternehmen dabei beraten oder unterstützen kannst, wäre es doch einfach klasse. Und das ist dann alles, hat mich das so, es hat mich irgendwo gereizt, das Thema dann so auszuarbeiten. Weil jetzt kommt diese individuelle Spitze, ne? Ich habe das dann zugespitzt und habe gesagt, komm, Spezialisierung, kannst du dich doch genau in dieser Backbranche darauf spezialisieren, diese interkulturellen Themen da wirklich zu begleiten, Konflikte auch mal aus dem Weg zu schaffen, die da sind. Mhm. Du kannst diese Themen nutzen, du kannst das Wissen nutzen, um quasi das Onboarding, diese Einarbeitung, diese Personalentwicklung und eben diese interkulturellen Kompetenzthemen, Kommunikationsthemen miteinander zu verbinden. Und daher ist ja eben dieses ISO-Modell entstanden, weil ich immer Schwierigkeiten hatte am Anfang, das alles irgendwie zu beschreiben. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe gesagt, jetzt mach das doch mal kompakt, dass es jeder irgendwie versteht, was du da eigentlich machst, weil es einfach tolle Sachen sind oder tolle Themen sind, die einfach super aufeinander aufzubauen sind. Und daher ist dieses ISO-Modell, das sage ich ja auch immer, ist eher meine Haltung, weil eben ich daraus meine Arbeit entwickelt habe. Das ist jetzt nicht einfach ein Modell oder so ein Paket, was du kaufen kannst und dann arbeiten wir diese Themen ab. Das ist eher daraus entstanden, dass ich es einfach klar machen wollte.
Das sind ja die besten Modelle, ne, die wirklich aus der Praxis kommen und man dann merkt, guck mal, da hat man 1, 2, 3 die Punkte und dann benennt man die und dann ist ja cool. Und das heißt, du hast dann quasi diese Interkulturalität noch ein bisschen mehr rausgeholt, als du dann vor 2 Jahren in die Selbstständigkeit bist.
Genau, also ich habe dann wirklich, ich wollte dieses Thema, also am Anfang, bevor ich dieses Thema überhaupt begonnen habe, muss ich sagen, obwohl ich so neutral bin gegenüber jedem Menschen, habe ich erst in diesem Augenblick zu Beginn des Trainings oder dieser Trainerausbildung gemerkt, wie viel Schubladendenken in mir steckt.
Ja,
weil ich bin auch mit dieser Einstellung da rein, ich möchte alles über jede Kultur lernen. Aha. So, wie ticken die? Was ist das Besondere? Und das ist so immer dieses erste Thema, was man so im Kopf hat. Aber im Endeffekt ist es gar nicht so. Weil da müsstest du ja wirklich dich mit jedem Land auseinandersetzen. Du müsstest mit aus jedem Land müsstest du, glaube ich, so 20, 30 Leute kennen, die du wirklich so, das ist ja totaler Quatsch. Also es gibt schon interkulturelle Trainer, die spezialisieren sich jetzt zum Beispiel auf Indonesien zum Beispiel. Die haben halt jahrelang dort gelebt und sagen, wir sind wirklich spezialisiert darauf. Aber mein Ansatz ist es doch, was können wir fürs Team tun, fürs gesamte Team, für Azubis, Quereinsteiger und Fachkräfte aus anderen Ländern, sich mit dem Bestandsteam, sagen wir so, zu vereinen oder besser zu arbeiten, Konflikte aus dem Weg zu schaffen, diese Missverständnisse auch mal klar und deutlich zu formulieren und woher kommen die eigentlich? Und erst daraus zu sagen, hey, das ist der Grund, das könnte der Hintergrund sein. Also dann nehme ich erstmal dieses Background-Wissen aus der interkulturellen Kompetenz und zu sagen, hey, das und das haben Sie in Ihrer Kultur so gelernt, so sind Sie aufgewachsen, aus dem Hintergrund sind Sie so, deswegen sagen Sie ungern Nein, sondern sagen erstmal Ja zum Beispiel. Oder, sondern du musst einfach, dann geht's in die Praxis rein, wie können wir das denn umformulieren? Das ist jetzt so ein Beispiel, wie können wir Dinge, Aufgabenstellungen anders formulieren? Wie können wir wirklich fragen, nicht nur so, hast du das verstanden? Ne? Ich habe, glaube ich, mal ein Video drüber gemacht, sondern auch zu sagen, wie hast du das verstanden? Also was musst du denn jetzt wirklich tun? Erklär's mir, kannst du es mir kurz erklären? Und dann merkst du dann oftmals diese Dinge. Oder wie gehen wir zum Beispiel mit Hierarchie um? Wie, was für eine Führungserwartung von Hierarchie haben wir? Also wir haben ja in Deutschland, das muss man ganz deutlich sagen, eine Kultur, der, wo jeder gern mal so seinen Mund aufmacht. Das kann man schon sagen, ne? Wir sagen ja Dinge sehr oft direkt an, klar und deutlich oftmals. Es ist auch für uns gut und für uns ist es total selbstverständlich. Wir sind kritikfähig, das muss man einfach sagen, weil wir auch so erzogen wurden. Und in anderen Ländern ist das gar nicht so. Da ist eine so eine offene Kritik, ist es ein totaler Gesichtsverlust und man muss es halt, also das, was wir eigentlich, wir würden hier sagen, ja, warum sagst du das so nett? Das macht er doch dann eh nicht, ist bei denen eigentlich das, was für Harmonie steht. Zum Beispiel, nehmen wir mal Vietnam zum Beispiel, ein sehr hohes Harmoniebedürfnis in dieser Hinsicht. Du kannst sogar mit denen dich einfach mal privat irgendwo hinsetzen und dann ist das immer noch nicht so, als ob du deine Autorität verlierst. Bei uns wäre das schon so wie, ja, du kannst dich doch nicht, das ist strikt getrennt. Führung, Mitarbeiter, ja. Und das ist halt einfach, das muss man verstehen. Und wenn man das dann halt verstanden hat, merkt man auch, okay, ich muss das ja gar nicht so klar und direkt in den Kopf werfen. Wir können das auch in einer ganz normalen Art und Weise, es ist nur ein Beispiel jetzt, Kritik üben. Ja, weil dann geht's einfach darum, nochmal zu sehen, wo gibt's da Probleme? Hat die Person das vielleicht einfach nur falsch verstanden? Hat sich's durch die Sprachbarrieren falsch verstanden? Und da geht's erstmal gar nicht um die Sprache an sich, weil jemand, der hier nach Deutschland kommt, hat erstmal so die Grundmotivation, die Sprache natürlich auch zu lernen. Im größten Fall. Es gibt natürlich sehr viele Negativbeispiele, die ich auch schon gibt's auch, die dann sagen, ja, ich habe hier meine 10. Ja, ich möchte jetzt keine Nationalität nennen, aber bei uns war es damals die polnischen Mitarbeiter, die dann gesagt haben, ja, wir haben hier 10 polnische Kollegen, das reicht mir, das ist auch mein Freundeskreis, damit komme ich klar. Das gibt's natürlich auch. Manchmal ist auch die Sprache zu lernen oftmals auch am Visum abhängig. Also wenn die wissen, oh, mein Visum wird eh nicht verlängert oder ich weiß nicht, ob ich es verlängert bekomme, mache ich mir jetzt noch gar nicht die Mühe, mich großartig in den Deutschunterricht zu setzen oder in den Integrationskurs zu setzen, weil mir fehlt einfach die, weil mir fehlt einfach die Sicherheit. Und das erstmal zu verstehen und zu sagen, okay, wie würdest du es denn machen, wenn du jetzt in ein anderes Land gehen würdest? Mhm. Das sind so ganz kleine, banale Themen und das ist mir so wichtig, das auch anzusprechen und das mit den Teams auch durchzugehen. Weil das zu verstehen macht einfach so viel, macht so viel alles sichtbarer, ne?
Ja. Und das haben wir ja in jedem Team, ne? Also jetzt auch, wir haben ein Team von 10 gebürtigen Deutschen, ne? Und der eine kommt aber aus Leipzig, der andere kommt aus Hamburg, ne? Und dann haben wir jemanden noch aus Bayern und dann noch irgendwie jemand aus dem Schwäbischen. Und
komplett dasselbe.
Setz die mal zusammen. Du hast diese Probleme. Und wenn du die Kulturen, sag ich mal, noch ein bisschen weiter auseinandergefächert hast, dann ist es ja nur wie so ein Katalysator. Und der zeigt dir, dass du dein Team nicht richtig gut führst, ne? Also so meine Erfahrung bisher, ne? Also wenn du da quasi dann Scheiße baust, ja, indem du, keine Ahnung, zum Beispiel das Wissensmanagement nicht richtig gut aufgesetzt hast, ne, deine Erwartungen nicht formuliert hast, ja, dann klappt dir das halt noch schneller unterm Arsch zusammen, weil genau, die können dann vielleicht nicht sagen, habe ich nicht verstanden, ja, oder trauen sich nicht aufgrund, ne, dieser Tatsache, dass es eben bei denen in der Erziehung halt anders gehandhabt wurde. Ja. Genau, ja, das ist verrückt. Und bei dir ist ja so ein Dreiklang hier bei LinkedIn: Integration, Sensibilisierung, Orientierung. Orientierung, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Warum ist das drinne? Erklär mal.
Ich habe ja bereits vorher schon gesagt, das ist mein Gedanke, hat der mit den Quereinsteigern angefangen.
Ah, okay, ja.
Und diese Orientierung hat das Thema, jetzt gehen wir einfach mal tiefer ins ISO-Modell rein, geht es einfach darum zu sagen, haben wir denn nicht die Möglichkeit, unabhängig von Ausbildung, auch intern ein Trainee-Programm, ich habe damals mit Trainee-Programm gearbeitet, bei dem Thema ein Trainee-Programm aufzusetzen, was gar nicht lang sein muss. Das kann ja ein halbes, dreiviertel Jahr gehen. Während der also generell der Mitarbeiter kann ja auch, kannst du auch für Azubis gestalten gerne, für ein bestimmtes Spezialgebiet, was auch immer, kann man sehr individuell gestalten, was man halt möchte. Kann man das nicht so einfach gestalten mit den Basics der Ausbildung, der Bäckerausbildung, dass der die Grundverständnisse beim Backen versteht und somit auch quasi als gleichwertige Fachkraft, wenn er eh schon die Arbeit sehr gut macht, er hat das Teighandling, er weiß, wie die Qualität auszusehen hat, er weiß, wie man sich im Team hier verhält, kann man ihm denn nicht diese Chance, diese Orientierung geben, sich zu qualifizieren, unabhängig von der Ausbildung, weil das Thema Ausbildung hat ja auch immer was mit finanziellen Mitteln zu tun. Also du verdienst ja jetzt eben doch immer noch weniger, als wenn du normal angestellt bist, weil die Quereinsteiger oder der Quereinstieg ist ja oftmals in einem Alter, die sind dann meistens nicht mehr die Jüngsten, die sind ja, kommen ja dann so Ü30, Ü40 manchmal, so habe ich es halt erlebt, das war meine Erfahrung, oder halt komplett, klar, wenn sie halt komplett ihren Beruf oder ihre Branche wechseln wollen, die haben eine mega Motivation. Und wenn du dann intern noch so ein Trainee-Programm sagst, und klar, da haben wir es wieder mit der Klarheit und Erwartungen, dass wir sagen, hey, du hast hier die Chance, aus dieser Zwei-Klassen-Dynamik, die wir haben im Unternehmen, rauszukommen und dann auch finanziell als Fachkraft bei uns, was weiß ich, du kannst ja, musst ja nicht den, nehmen wir jetzt mal einen Stundenlohn, ich mache jetzt eine banale Zahl, ein Bäcker 18 Euro und der Quereinsteiger kriegt vielleicht knapp über Mindestlohn 14,50 Euro. Ne, und da hast du eine Diskrepanz von 3,50 Euro, hast du nicht Bock, dann 17 Euro zu verdienen.
Ja.
Weißt, was ich meine? Also das ist dann immer noch klar, du hast den Beruf nicht gelernt, weil du willst ja auch die Fachkräfte im Unternehmen natürlich auch nicht wieder dazu anleiten, ja, der hat den Beruf ja gar nicht gelernt, wir haben ja diese 3 Jahre gemacht, bla 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 bla. Ne? Es ist für mich, ist es halt ein Thema, wo ich mittlerweile nur belächeln kann, weil ich habe gesehen, wie Quereinsteiger einfach viel besser im Unternehmen arbeiten als Fachkräfte. Sorry. Es ist halt einfach, ist für mich spielt diese Ausbildung aktuell nur eine Rolle, wenn diese Person das auch leistet, wo sie behauptet, sie hat diesen Beruf gelernt. Es ist, muss ich klar und deutlich sagen, da kann mich jetzt jeder verurteilen, wie er möchte. Dafür stehe ich, weil ich habe diese Orientierung für Menschen für mich entdeckt. Als Individuum, wir brauchen die Kräfte im Unternehmen, die motiviert sind, die geile Arbeit für uns zu leisten, die Qualität leisten, die wir haben wollen im Unternehmen und die das unsere Kunden quasi hält und unser Unternehmen Bestand bleibt. Ja, das ist das, was wir wollen. Und da brauche ich niemanden, der dann sagt, ja, ich habe ja den Beruf gelernt, warum kriegt der? Und das ist wieder Unternehmenskultur und Kommunikation, wo wir sagen, hey, wir im Unternehmen wollen das, wir wollen diese Mitarbeiter fördern. Und wir geben den Leuten auch das, wofür sie gearbeitet haben, was sie verdient haben. Wir zahlen leistungsgerecht. Und das ist eine Haltung. Und wenn du diese Haltung im Unternehmen offen vermittelst, hast du dann noch keine Zwei-Klassen-Gesellschaft mehr. Das ist dieser Ansatz, den ich damals, damit hat alles eigentlich so begonnen. Mit dieser Orientierung, dass wir den Menschen, auch Azubis, du kannst es, wie gesagt, du kannst in jedem Themenbereich, kannst du das ausweiten. Aber das war so dieser Grundgedanke von mir. Okay. Bilde diese Menschen so aus für dich im Unternehmen, dass du ihnen Orientierung für ihr eigenes Leben und für ihre Familie vielleicht auch geben kannst. Und das ist dieser Punkt Orientierung, weil du kannst ja auch mit Personalentwicklung, heißt ja, wir entwickeln unser Personal für die Zukunft. Ja, Orientierung, wir orientieren, wir geben den Mitarbeitern Orientierung.
Und dann denkt man halt oft, ne, dann macht er ja die Ausbildung bei uns, ne, hat dann 2,5, 3 Jahre was gelernt und damit endet diese Entwicklung, ne. Und das will ja keiner von uns. Wir wollen uns alle weiterentwickeln, aber nur weil ich jetzt die Ausbildung gemacht habe, das ist ja vom Bild her, ich habe einen Führerschein gemacht, ja. Da habe ich grundlegend was gelernt. Bin ich am ersten Tag, wo ich aus der Fahrschule raus bin und bestanden habe, bin ich ein guter Autofahrer? War bei mir nicht so.
Ja, genau. Genau. Und das ist der Punkt, ne? Und das erleben wir alle. Also es kann mir keiner erzählen, dass wir nicht diese Momente schon erlebt haben. Aber diese Chancen müssen wir doch geben können. Wenn ich sag mal ganz plump, wenn ich eh keine Fachkräfte finde, warum soll ich sie dann nicht selber ausbilden?
Ja.
Und warum muss ich diese Ausbildung ist ganz schön. Ich bin auch ein Förderer der Ausbildung. So ist es nicht. Das klingt immer so, als ob ich die Ausbildung ein bisschen untergraben möchte. Aber wenn ich halt motivierte Quereinsteiger oder Quereinsteigerinnen auch habe, ja, warum entwickle ich die da nicht? Das machen ja große Industrien genauso. Es ist ja, wie gesagt, ich habe das Rad nicht neu erfunden.
Es ist jetzt auch häufig so, dass Menschen aus dem Ausland kommen und dann sagen die, ja, ich habe 10 Jahre als Bäcker oder als Pizzabäcker gearbeitet. Ne? Dass wenn jemand 10 Jahre Pizza gemacht hat, ne, dass der dann in den Backjob ganz anders einsteigt und da plötzlich auch performt, weil der hat ja einfach schon dieses Handling und alles, aber ey, mein Friseur beispielsweise, der hat keine Ausbildung, aber der hat halt schon 30 Jahre Haare geschnitten, ja, und macht das richtig, richtig gut, ja, also auch ein Quereinsteiger, der aber halt Lust auf den Job hat, der sich da auch manchmal 10 Stunden hinstellt, ja, und da ist halt auch die Frage, gibt es so viele Deutsche noch, die sich da ja früh den Wecker stellen, um 4 Uhr ihren Job beginnen oder noch früher? Ja, und wenn man da nicht bereit ist, dann sind es die Quereinsteiger. Aber ihr habt ja bei eurem Backjob nochmal die Probleme mit dem Backshop, oder? Also das ist ja schon auch echt ein heißes Thema. Was den Bäckern ganz schön irgendwie auch die, wie sagt man so schön, den Boden abgräbt, ne? Dass es überall jetzt in den Discountern diese Backshops gibt? Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, als das begann mit den Backautomaten, ja, also ich sag mal so, es ist verständlich. Also wir haben jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit, sieht man es auch vermehrt, dass, glaube ich, jede Bäckerei irgendwo merkt, dass einige Kunden lieber im Supermarkt ihr Brot kaufen als beim Bäcker. Das ist vollkommen normal. Mhm. Vor dieser ganzen Supermarkt-Historie muss man sich eins klar machen, wie viele kleine Straßenbäckereien es eigentlich gab. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also du hast ja wirklich alle gefühlt 500 Meter oder 400, hast du ja wirklich an fast jeder Ecke einen Bäcker gehabt, Metzger gehabt. Du hast also von jedem kleinen Dienstleister hast du von jedem viel gehabt, weil du ja nicht diese schnelle Verfügbarkeit in den Supermärkten gehabt hast. Das ist ja die Geschichte dahinter, ne? Und dann hast du natürlich einen Supermarkt, wo halt vieles zur Verfügung steht, wo du gleich auf einmal alles einkaufen kannst, wo du eben nicht extra nochmal rübergehen musst. Deswegen sind auch diese Vorkassenzonen auch wichtig. Manchmal nicht ganz so profitabel wie eine einzelne Filiale vielleicht. Aber im Endeffekt dann doch, weil du ja immer diese Laufkundschaft hast. Also ist dann doch immer ganz gut. Und daher kommt das ja eigentlich. Und ich habe an sich keine Angst. Ich habe nur vor dem Angst, dass sich halt Handwerksbäckereien auf die faule Haut legen, was Qualitätsansprüche geht. Wenn es um die Qualitätsansprüche geht. Okay. Weil du gehst ja im Endeffekt, gehst du wann zu einer Bäckerei? Wie gesagt, du willst Emotionen haben, du willst das Sonntagsfrühstück haben, ja, du willst was Besonderes haben. Und wenn du nichts mehr Besonderes liefern kannst in der Bäckerei, also wenn du auch das klassische Mischbrot, was genauso aussieht wie eben beim Discounter, ja, was erwartest du? Da kannst du nicht verlangen, dass die Leute sagen, ja, komm, gebe ich halt 2 Euro mehr aus für das Brot, für das Gleiche. Ist an sich nicht das Gleiche. Natürlich hat es längere Frischhaltung, aber erstmal so von der Grundoptik, von der Grundeinstellung, vergleicht er erstmal den Preis, die Optik, die Größe, ja, und dann erst muss er für sich den Wert erkennen im Kopf, zu sagen, nee, ich gehe dann trotzdem zum Bäcker. Und jetzt kommt wieder Social Media im Spiel. Da musst du wirklich auch cooles Marketing betreiben für deine geilen Produkte. Du musst tiefer reingehen in die Herstellungsweisen. Wie wird mein geiles Produkt, mein Qualitätsprodukt wirklich nach außen getragen? Und wenn du das kannst, und das machen ja so viele, auch die Influencer, die sagen, oder die nur liefern, die nur noch Online-Handel machen. Es gibt ja so, ich glaube, so eine Dame ist das, glaube ich, ich kenne gerade den Namen nicht, aber habe ich jetzt gehört, die verkauft, macht nur Cookies. Die backt Kekse. Und verschickt die überall hin. Klar, ist ein Dauergebäck, ist natürlich sehr vom Vorteil, ja, Kekse zu verschicken. Aber die hat auch erst gezeigt, wie mache ich meine geilen Cookies. Mhm. Und da machst du halt eine geile Story draus, du machst da noch ein bisschen Klimbim dahinter, ja. Aber so ist es doch. Guck dir das Thema mit der Dubai-Schokolade an. Ne? Das macht ein Influencer mit der Dubai-Schokolade. Aber so funktioniert es doch im Endeffekt auch. Ne? Ist ein gutes Marketing dahinter mit geilen Prozessen dahinter. Und dann triffst du auch wieder den Wert, den du verkaufst. Und dann kannst du auch eben diese höheren Preise verlangen, weil du beweist hiermit keine künstlichen Zusätze. Du machst alles mit der Hand oder beziehungsweise das meiste.
Ja.
Du machst dir wirklich Mühe. Du kannst auch wirklich mal auch einen Post machen mit deinem, was weiß ich, wer auch immer diese Qualität oder beziehungsweise die Produktentwicklung macht, kannst du sagen, hey, heute bin ich bei der Produktentwicklung für neues Brot, lass die Leute teilhaben, solche Geschichten halt. Also du kannst das alles lebendig machen, du kannst die Leute teilhaben lassen an der Entwicklung, dass die Leute sehen, wie viel Arbeit steckt eigentlich dahinter. Und da müssen wir, das müssen die Bäckereien verstehen. Viele haben es schon, viele nicht, aber einige haben es schon verstanden. Und da sehen das die Leute auch. Und dann stärkst du natürlich auch Kundenbindungen, du stärkst das Vertrauen in deine Produkte. Und für die Mitarbeiter ist natürlich auch geil, weil die wissen, wir verkaufen geiles Zeug mit hoher Qualität. Und die stehen dann auch vor allem dahinter. Wenn du natürlich, wie gesagt, das ist ja auch so ein Ding, warum kleine Handwerksbäckereien mit einer, zwei Filialen leider schließen mussten. Auch klar, Generationen kamen nicht hinterher, die Kinder wollten es selber nicht machen. Manchmal haben sie vielleicht auch gar keine Kinder. Ja. Aber auch, weil eben sie vergleichbar waren. Sie waren zu einfach vergleichbar.
Mhm.
Und deswegen muss ich da an sich keine Angst haben. Ich muss nur schauen, wie ich meine Produkte halt, ja, was ich wirklich leisten will für den Kunden.
Ja, du musst halt besser sein.
Du musst einfach besser sein. Ne?
Wenn ich beim Bäcker eine Brezel kaufe, ne, und die schmeckt halt wie Arsch, dann gebe ich da sogar noch vielleicht das Doppelte aus. Ne, dann mache ich das vielleicht zweimal und dann gehe ich da nicht mehr rein. Das ist ja auch verständlich. Ja,
verständlich, genau. Deswegen sage ich, ich mache mir da eher keine Angst darum. Ich würde mir eher Gedanken um den Wert meiner Produkte machen, den ich vermitteln möchte.
Cooler Ansatz. Ja,
das ist die Realität einfach. Wenn ich die Diskussion, ich höre meistens, klar, hört man immer wieder, ja, die haben die Preise wieder erhöht. Mhm. Aber die Kritik, die am häufigsten kommt, ist dann eher so Qualitätssachen, wo ich sage, ja, ich bekomme den gleichen Berliner für die Hälfte.
Genau.
Ja. So, also, ne? Warum? Ist, ja. Naja, wenn ich dann jemanden höre, ja, aber da schmeckt es richtig geil in der Dorfbäckerei, oder kriege ich den erstmal, ist ein bisschen größer, eine richtig geile Füllung. Er wurde extra nochmal aufgeschnitten mit einem Messer und wurde dann mit richtig viel Masse nochmal befüllt.
Mhm.
Und dann ist eine richtig geile Dekoration, wo noch Hände dahinter waren. Dann ist das wieder was anderes. Dann steht dieser Berliner nochmal ganz anders in der Theke. Und dann isst du den halt nicht nur zum Fasching oder zur Fastnet, sondern dann gibt's dann auch mal an einem Sonntag. Statt Kuchen gibt's dann halt mal einen dicken Berliner, weil er genauso satt macht. aber ja, solche Sachen sind es dann halt. Beim Brot genau dasselbe, bei den Semmeln sind's genau die gleichen Sachen. Es ist immer das Gleiche dann bei den Themen. Und du musst dich auch als Bäckerei hinterfragen oder Konditorei, brauche ich wirklich jedes Produkt noch? Ja, auch mal die Produkte, diese Verkaufszahlen auch mal wirklich zu hinterfragen. Lass dich nicht doch die A- und B-Produkte nur drin. Muss es wirklich noch das C-Produkt sein? Ja, das sind so Fragen. Muss man sich halt mal die Retouren zahlen, wie gesagt. Das ist ja gerade auch so ein Thema, Nachhaltigkeit. Da geht's ja alles so ein bisschen auch hin.
Immer, ja.
Ne? Es muss ja weitergehen. Ich mache mir da grundsätzlich nur Sorgen, wenn die Branche sich da ein bisschen fallen lässt. Ist natürlich auch abhängig von den Kosten, die sie trägt. Ne? Jetzt in diesen Krisenzeiten, wenn Energiekosten wieder teurer werden, kannst du natürlich nichts machen. Da bist du abhängig davon. Da sind wir natürlich in dieser Branche sehr gebeutelt davon und sehr abhängig von den Energiekosten auch.
Ja.
Da musst du natürlich gucken. Ne? Da können wir natürlich nichts dafür. Und da schlägt es natürlich auch wieder auf die Preise, die du auch wieder weitergeben musst. Und da sagt der Kunde dann natürlich auch irgendwann mal, jeder hat es ja, ne? Der Kunde hat höhere Spritpreise zum Beispiel. Sagt, okay, da muss ich aufpassen. Na, gehe ich in die Bäckerei, auch wieder Preise erhöht. Ist ja immer diese Inflationsspirale, die wir haben, ne? Und dann, wo führt es dich am Ende hin? Du musst immer gucken, was du am Ende übrig hast. Ist ganz, ganz einfach eigentlich.
ja, ist eine Sache, die wir erstmal nicht in der Hand haben. Gell? Ja. Was wir aber in der Hand haben, und also ein dezenter Blick auf die Uhr, du musst gleich in deinen Call. aber jetzt angenommen, jemand folgt dir noch nicht irgendwie auf Insta oder über LinkedIn, sieht deine ganzen Videos noch nicht und hat jetzt eine Gruppe von Azubis. Die sind bunt gemischt, ne? Also schön interkulturell, alles dabei. Gibt's da so ein, zwei so praktische Tipps von dir, wo du sagen würdest, okay, versuch doch mal, ja, nächste Woche. Hast du da irgendwas im Kopf, so aller Tipp, aller Top 3 oder so?
Also mein erster Tipp ist ja generell erstmal, also Offenheit vor einfacher Stellenbesetzung. Also erstmal dieses,
das, was wir vorhin schon
nicht hatten. Nur, ja. Genau, also Offenheit an sich für Unterschiede, sich klar machen, klar darüber werden, was für Unterschiede wir uns in die Bäckerei kommen. Das ist einfach so. Wir können nicht erwarten, dass sie gleich von Anhieb, das ist ja dieses Thema immer, wer sich integrieren will, muss sich erstmal an uns anpassen und so. Ja. Das ist ja alles okay. Man muss sich natürlich anpassen, aber erstmal offen dafür sein, für diese neue Kultur, die dadurch entsteht. Ja, dass wir nicht auf Dauer so arbeiten können wie bisher. Das ist einfach so. Offenheit darüber, dass das Bestandsteam dass es nicht selbstverständlich ist für das Bestandsteam, dass man sie dorthin führen muss, dass man hier begleiten muss, nicht nur die Azubis, ja, sondern auch das Bestandsteam. Und dass eben Klarheit über Erwartungen für alle gilt. Also das, was wir jetzt eigentlich schon besprochen hatten, diese Themen, dass diese einfach extrem wichtig sind für eine Grundhaltung, mhm, und dass dies einfach hilft für alle, nicht nur bei der Stellenbesetzung, sondern auch bei der Integration, beim Onboarding, Einarbeitung und für die Zukunft, dass das einfach immer hilft, den Fachkräftemangel oder auch die Arbeit so erfolgreich wie möglich zu bewältigen. Und ja, bei Fragen kann man sich gerne an mich wenden, Instagram, Fachkräftebacken, Mike Becker, LinkedIn, Mike Becker. Und ja, also auch mal grundsätzlich eine Frage stellen. Also da müsst ihr jetzt keine Angst haben, dass ich euch da gleich eine Rechnung schreibe. es ist jetzt Quatsch. Nee, also ich helfe da wirklich gerne, also auch bei bestimmten Kommunikationsthemen. Ist es einfach wichtig, diese interkulturelle Kompetenz, sich da ein bisschen zu belesen, ist es was für uns? Es kann auf jeden Fall jedem helfen, jedem Team, jeder Führungskraft, jedem Ausbilder, sich darüber im Klaren zu werden, dass nicht jeder Unterschied selbstverständlich ist. Ja, es ist halt einfach, ja, es sind Chancen, aber auch natürlich ein paar Hürden, die es zu meistern gilt.
Ja, wie immer.
Für alle, für immer.
Also, ich weiß ja nicht, was du für ein Baujahr bist. Ich bin Baujahr 81 und bin in so einem kleinen schwäbischen Städtchen aufgewachsen. Ja, also es war vollkommen normal, dass wir ganz viele Griechen und Italiener, ja, bei uns gab es viele Türken, ein bisschen Polen und Russen, und man hatte das schon immer, ne? Also man hatte das schon immer, und ich glaube, das ist eine riesige, riesige Chance. Ja, weil in jeder Kultur gibt es die Idioten, aber in jeder Kultur gibt es auch die, die wollen.
Dazu muss ich auch noch eins sagen. Weil du jetzt gerade sagst, das kennst du auch von früher. Das ist jetzt auch nochmal eine größere Herausforderung, weil Polen, Italiener, Griechen, das ist alles noch so sehr europäisch angehaucht. Also da sind die Kulturen nochmal ähnlicher, nicht gleich, aber ähnlicher als aus Vietnam, Indonesien, Indien. Das ist nochmal komplett andere Welten. Und da geht, oder Afrika. Afrika wird jetzt auch demnächst noch ein Thema sein, die nächsten Jahre. Und das sind ja nochmal komplett andere Kulturen. Also alles, was außerhalb von Europa dann geht, ist nochmal, da merkst du natürlich nochmal größere Unterschiede in Arbeitsweisen, Denkweisen. Das ist natürlich nochmal, deswegen hat das früher ein bisschen besser funktioniert vielleicht auch, würde ich mal fast behaupten, weil sich die europäischen, ja, ich sag mal so, man hat sich auch weniger drauf gejuckt. Es ist, man hat halt Konflikte auch einfach mal hingenommen, so, ne? Also man hat das so, ja, ist halt so, ne? Also, wenn er nicht will, kann er ja wieder gehen, ne? Wenn du den Luxus früher erlauben konntest, ist es okay, aber das kannst du dir halt jetzt zum Teil nicht mehr erlauben. Ne? Das ist ja auch eine Menge Arbeit, die dahinter steckt.
Ja, also das ist natürlich so ein Konflikt, ja, wenn du an sowas denkst. Ich habe eher gedacht, so ein Konflikt, so nach dem Motto, ey, pass mal auf, das funktioniert hier so nicht. Ne? Dass man einfach das Kind beim Namen nennt und jetzt tanzt man da irgendwie so wie auf Eierschalen irgendwie so drumrum und versucht irgendwie zu beschreiben, nur dass man nicht sagen muss, halt, stopp, das funktioniert so nicht. Und das ist ja egal für wen. Ne? Also wenn ich jetzt 16-Jähriger in der Ausbildung bin, ich komme da neu rein, in der Schule hat man mir alles irgendwie durchgehen lassen, dann brauche ich das auch, dann brauche ich eine Ansage.
Ist so, ja klar. Es ist natürlich nochmal, das kommt natürlich auch dazu, ne? Wie, was wir auch gesagt haben, ne? Sagen wir wirklich sachlich, was wir erwarten. Ne? Das Klarheit, ist genau diese Klarheit, die wir brauchen, die jeder Mensch braucht.
Ja.
Wo soll es denn hingehen am Ende? Ne?
Richtig. Ja, voll cool. Hey, vielen lieben Dank für diesen ganzen Input. Ich habe ja ganz gerne so eine Abschlussfrage noch. Mhm. Da kommt immer noch mal ganz gut was raus. Jetzt angenommen, Mike, du hast jetzt 3 Monate, also knapp 100 Tage, hast du keine Verpflichtungen. Ne? Du kannst tun und lassen, was du willst. Ne? Das Geld kommt weiterhin aufs Konto. Deine Family ist versorgt. Was würdest du machen so für dich, wenn du jetzt 100 Tage einfach Luft hättest?
Oh, ich würde noch viel, viel mehr an meinen Skills arbeiten. Also da habe ich immer richtig Bock drauf. Zu interkulturellen Themen immer generell. Ja. Also da gibt es nie, also da kann man nie auslernen. Über bestimmte Kulturen gibt es ja auch ganz viel Lesestoff. Mhm. Ich würde vielleicht selber auch andere Kulturen besuchen wollen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, nochmal tiefer ins Thema reinzugehen. Ja, also ich würde also alles daran setzen, noch, ja, meine Reiche. Also wirklich alles.
Dein Interesse.
Also würde ich, ne, also ne, es ist ja nicht nur mein Interesse, es ist ja auch für die Unternehmen, die ich begleite. Ne? Also es ist ja.
Ja, aber es kommt auch manchmal die Antwort, so, ich chill mich erstmal in eine Hängematte und lese ein Buch.
Ja, ich würde mich schon ein Buch lesen, aber Hängematte würde ich auch machen. Aber ich würde es halt schon gezielt, also es ist, ich habe da richtig Bock drauf, da einfach immer mehr zu erfahren, mich da wirklich weiterzuentwickeln, weil es interessiert mich halt, weil es hört halt nie auf, ne? Man kann halt nie genug lernen und ich möchte halt auch einfach mehr geben dafür, weißt du? Ich möchte halt auch einfach von dem, was ich rede, möchte ich auch nicht nur so die Hälfte sagen wollen können. Ich möchte auch das, was ich da verkörpere, möchte ich ja natürlich auch jedem gerne weitergeben. Das würde ich machen, klar. Und wie gesagt, ich würde auch viel mehr noch in die Praxis, in die Kulturen selber reingehen. Also ich würde auch diese Kulturen näher kennenlernen. Ich würde zum Beispiel auch, wenn ich wirklich Luft hätte und Zeit, würde ich auch viel mehr Bäckereien besuchen wollen. Also einfach mal so, wie macht ihr das? Ja, also einfach auch so Erfahrungsaustausch holen. Wie macht ihr das? Also einfach so tendenziell auch mal auch Österreich, Schweiz, das wird da auch, das würde ich machen, ja.
Cool.
Input holen.
Ja, vielleicht mal so eine Unternehmerreise anbieten. Ich kenne ja jemanden, der macht das mit Unternehmern, die reisen dann durch die ganze Welt und gucken sich Unternehmen an. Vielleicht machst du mal eine Bäckerreise und ihr guckt euch ein paar Backstuben an.
Hier gibt es ja auch, ne? Da macht ja der VDB macht das ja zum Teil, ne?
Guck an.
Macht so Reisen. Ja, wie gesagt, wo du beim Thema Zeit bist, ne? Wenn du die Zeit hast, dann mach das doch mal.
Ja, cool. Ja, hey, vielen lieben Dank für deine Zeit. War richtig cool, da so einen Einblick zu bekommen. Und ich hoffe, wir laufen uns irgendwann auch mal live und in Farbe über den Weg.
Das wäre toll, ja. Hat mich gefreut. Danke für deine Einladung, dass ich dabei sein durfte und gerne nochmal zu einem Thema, wenn dir was einfällt. Also wir können gerne nochmal da einen coolen Talk machen, vielleicht mit jemand anderem. Also, wenn du mal Lust hast. Ich bin da sehr offen, hab da immer Bock drauf. Ich freue mich auf das Feedback von den Leuten, die sich's anhören. Bin gespannt. Hat mir mega Spaß gemacht. War ganz locker. War cool. Danke dir.
Danke. Also, liebe Leute, dann in die Shownotes einfach mal reingucken. Da pinnen wir alles ran, so wie du irgendwie Kontakt aufnehmen kannst zu Mike Becker. Und dann freue ich mich auch über die Rückmeldungen immer. Und dann bis zur nächsten Folge.